Richtungen gesperrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 14 Uhr mit Kerstin Reinsch. Guten Tag. In Polen läuft noch bis zum Abend die Präsidentschaftswahl. Der liberale Oberbürgermeister von Warschau, Trzaskowski, tritt gegen den rechtsnationalen Kandidaten Nawrocki an. Die Stichwahl ist auch eine Richtungsentscheidung in Bezug auf die EU. In Deutschland haben sich nach Angaben der polnischen Botschaft 115.000 Bürger mit polnischer Staatsbürgerschaft registrieren lassen, um ihre Stimme abzugeben. Das sind deutlich mehr als bei der Wahl 2020. Die Wahllokale schließen um 21 Uhr. Das offizielle Ergebnis soll es erst morgen geben. Im Gazastreifen hat es nach palästinensischen Angaben mehr als 20 Tote und über 100 Verletzte nahe einer Verteilstelle für Hilfsgüter gegeben. Die Nachrichtenagentur AP zitiert mehrere Augenzeugen, die das bestätigen. Demnach seien tausende Menschen am frühen Morgen in Richtung des Verteilzentrums unterwegs gewesen. Sie seien aufgefordert worden, sich zurückzuziehen. Dann habe das israelische Militär auf die Menschen geschossen. Die zuständige Sicherheitsfirma und das Militär bestreiten den Vorfall. Die Bundesregierung will Maßnahmen auf den Weg bringen, um die Wirtschaft zu entlasten. Mehrere Medien zitieren aus einem entsprechenden Gesetzentwurf von Bundesfinanzminister Klingbeil. Demnach sollen Unternehmen ab Ende Juni Investitionen mit bis zu 30% abschreiben können. In einem weiteren Schritt soll die Körperschaftssteuer gesenkt werden. Und Firmen, die Elektrofahrzeuge kaufen, sollen steuerlich begünstigt werden. Nach dem Brand in einem Krankenhaus in Hamburg fordert die Deutsche Stiftung Patientenschutz einen besseren Brandschutz. Der Vorstand der Stiftung Brüsch sagte, nötig sei eine gesetzliche Pflicht zur Installation von selbstständig arbeitenden Löschanlagen in sämtlichen Patienten- und Personalzimmern. Im Marienkrankenhaus in Hamburg sind bei einem Brand in der Nacht 3 Menschen gestorben, Dutzende wurden verletzt. In Berlin und Brandenburg wird heute in mehreren Kulturstätten der UNESCO-Welterbetag gefeiert. Matthias Wetzel, RBB 24.
Zentrum der Feiern in Berlin ist das Fest auf der Museumsinsel, mit dem zugleich deren 200. Jubiläum gefeiert wird. In den Museen und auf der Bühne zwischen Neuem Museum und Alter Nationalgalerie erwartet die Gäste ein umfangreiches Programm. Alle Außenveranstaltungen sind kostenfrei. In Potsdam gibt es besondere Führungen durch Schlösser, Kirchen und Gärten. Auch die Bauhausstadt Bernau und das Waldökosystem im Biosphärenreservat Schorfheide-Korin können besucht werden.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag meist bewölkt, gebietsweise kräftige Schauer und Gewitter örtlich mit Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen bei maximal 28 Grad. Morgen heiter bis wolkig, einzelne Schauer oder kurze Gewitter bis 24 Grad. Die Zeit 14.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Clemens Schulze, einen schönen Sonntag wünsche ich. Und heute gilt: Unser Nachbarland Polen wählt einen neuen Präsidenten in einer Stichwahl. Zwei Kandidaten stehen sich gegenüber: Rafał Trzaskowski, der Oberbürgermeister von Warschau und Vertreter der liberal-konservativen Regierungspartei Bürgerplattform, und Karol Nawrocki, Kandidat der nationalkonservativen PiS-Partei. In den Umfragen standen beide Kandidaten Kopf an Kopf. Polen-Korrespondent Martin Adam hat diese Woche bei Kundgebungen die angespannte Stimmung erkundet.
Eine Hauptstadt, zwei Protestzüge. Zeitgleich, aber parallel zueinander, damit sie sich nicht begegnen. Fast sinnbildlich. Als wolle Polen kurz vor der Präsidentschaftswahl nochmal unterstreichen, dass das Land inzwischen wirklich geteilt ist. Auf der einen Seite Rafał Trzaskowski, knapper Gewinner der ersten Runde, Warschauer Stadtpräsident und liberaler Kandidat der regierenden proeuropäischen Bürgerplattform.
Najwyższy czas, żeby wygrała uczciwość.
Es ist höchste Zeit, dass Ehrlichkeit siegt, dass Gerechtigkeit und Wahrheit siegen. Wir brauchen volle Entschlossenheit und jede Stimme, damit die Zukunft, damit ganz Polen gewinnt. Ich verspreche Ihnen, ich werde ein Präsident sein, der vereint und bereit ist, mit allen zu reden.
Który łączy, który jest gotów rozmawiać z każdym.
Alexandra im Publikum ist nicht gerade Trzaskowski-Fan, wie viele hier. Aber sie will unbedingt verhindern, dass die andere Seite, dass der PiS-Kandidat gewinnt.
Nie wyobrażam sobie żyć w kraju,
Ich kann mir nicht vorstellen, in einem Land zu leben, das von der extremen Rechten regiert wird. Das kann zu einer Diktatur führen. So ein Land will ich nicht für meine Kinder und ich habe Angst, dass wir Polen verlassen müssten, wenn es so käme. Das will ich nicht. Ich liebe Polen und bin Patriotin. Ganz Polen für Rafał, rufen die Menschen. Nur ein paar Straßen weiter wird das allerdings schon widerlegt. Hier rufen sie Karol Nawrocki, Polens Präsident. Wir werden siegen. Es kommt ein großes, stolzes, starkes Polen. Ein sicheres Polen ist eines ohne Migranten, mit zwei dichten Grenzen. Nawrocki kann auf viele Stimmen der anderen rechten Kandidaten zählen. Trzaskowskis konservative und linksliberale Unterstützer haben hingegen sehr schwach abgeschnitten. Und auch Nawrockis Anhänger sind, wie Elżbieta, überzeugt, dass sie gegen den Untergang kämpfen. Es wäre gut, wenn Nawrocki Präsident würde, sonst werden wir unter dem Tusk-Regime sterben. Das sind Heuchler, die Polen verkaufen wollen. Brüssel wartet darauf, Deutschland wartet darauf, Russland wartet darauf. Sie wollen Polen spalten. Paradox nur, dass Menschen bei beiden Märschen sagten, sie wünschten sich ein geeintes Polen statt des ewigen Lagerwahlkampfs.
Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen. Um 21 Uhr schließen die Wahllokale. Das Stimmungsbild aus Warschau, eingefangen von unserem Korrespondenten Martin Adam. Zwei eingestürzte Brücken, zwei Zugunglücke. In Russland haben sich in Regionen nahe der Grenze zur Ukraine zwei ziemlich verdächtige Vorfälle ereignet. Ermittler gehen von Sabotage aus und sprechen von einer Sprengung der Brücken. Mehr von Russland-Korrespondent Björn Blaschke.
Die Vorfälle wurden als terroristische Akte eingestuft. So zitiert die russische Nachrichtenagentur Interfax die Sprecherin des für Terrorismus zuständigen Ermittlungskomitees. Also die Brückeneinstürze in den Regionen Bryansk und Kursk unweit der Grenze zur Ukraine, mutmaßlich Sabotage. In Bryansk kollabierte eine Straßenbrücke, dadurch fielen mehrere Lkw auf einen Passagierzug, der gerade unter der Brücke hindurchfuhr. 7 Menschen sollen dadurch ums Leben gekommen sein, rund 70 weitere wurden verletzt. Laut Angaben aus Russland haben Bahnarbeiter in Bryansk in der Zwischenzeit eine weitere Beschädigung an einem anderen Schienenstrang entdeckt. In Kursk entgleiste durch den Zusammenbruch einer Bahnbrücke ein Güterzug, der Lokführer erlitt Verletzungen. Aufgrund der Grenznähe liegt die Vermutung nahe, dass die Anschläge in Zusammenhang mit Russlands Krieg in der Ukraine stehen. Der Kreml hat für morgen in Istanbul eine zweite Runde direkter Gespräche zwischen den beiden Seiten anberaumt.
Soweit Russland-Korrespondent Björn Blaschke. Und ob es morgen wirklich zu Verhandlungen in Istanbul kommt, ist offen. Bisher hat die Ukraine eine Teilnahme offen gelassen, auch weil Russland den Angriffskrieg immer härter führt. Und die Ukraine, die scheint Gegenschläge durchzuführen. Eine Eilmeldung kommt gerade rein, in der es heißt, dass die Ukraine eine russische Militärbasis in Ostsibirien angegriffen hat. Das haben ukrainische Kreise mitgeteilt. Die Menschen in Gaza leiden unter dem Krieg, den die Terrororganisation Hamas mit dem Überfall auf Israel vor gut anderthalb Jahren angefangen hat. Nach UN-Angaben droht in Gaza inzwischen eine Hungerkatastrophe, denn viel zu wenige Hilfslieferungen erreichen die Bevölkerung. Bei der Verteilung kommt es anscheinend immer wieder zu Toten und Verletzten. Ein Waffenruheplan der US-Regierung steht inzwischen vor dem Scheitern, berichtet Nahost-Korrespondent Julio Segado aus Tel Aviv.
Bereits in den ersten Morgenstunden machten sich tausende Menschen im Gazastreifen auf dem Weg zu den neu errichteten Verteilzentren. Für viele, wie diese Frau und den Mann, die sich gegenüber einem Reporter der Nachrichtenagentur Reuters äußern, geht es ums bloße Überleben. Schande über sie. Warum passiert das? Warum sind wir so weit gekommen? Mein Sohn hat seit 4 Tagen kein Brot mehr. Wohin sollen wir uns wenden? Kein Essen, kein Wasser, nichts. Ich warte auf meine Kinder. Die Leute bestehlen sich gegenseitig. Szenen des totalen Chaos, auch heute wieder an mindestens einem der Verteilzentren für Hilfsgüter, die mit US-Unterstützung von der umstrittenen Stiftung Gaza Humanitarian Foundation errichtet worden sind. Erneut soll es in unmittelbarer Nähe der Verteilzentren Tote und Verletzte gegeben haben. Das berichten palästinensische Quellen aus Gaza und verschiedene Nachrichtenagenturen. Bilder in den sozialen Medien zeigen an einem der Verteilzentren eine riesige Menschenmenge, die voller Panik flieht. Im Hintergrund sind Schüsse zu hören. Ob diese Schüsse von dem US-Sicherheitspersonal abgegeben worden sind oder von israelischen Soldaten, ist nicht klar. Das israelische Militär erklärte, man untersuche den Vorfall. Die umstrittene Stiftung GHF dementierte die aus Gaza berichteten Vorfälle. Es gebe Gerüchte, die aktiv von der Hamas verbreitet werden und angebliche Todesfälle und Verletzungen am heutigen Tag betreffen, heißt es auf der Website der Stiftung. Diese Gerüchte seien unwahr und frei erfunden. Doch Augenzeugenberichte lassen einen anderen Schluss zu. Dieser Mann muss ohne Hilfsgüter wieder abziehen vom Verteilzentrum. Ich bin weit gelaufen, vom Meer, von Nusserat bis hierher, und seht uns an, wir gehen mit nichts, wir kehren mit leeren Händen zurück. Bilder verschiedener Nachrichtenagenturen zeigen, wie Tote und Verletzte in Kliniken eingeliefert werden. Es soll Dutzende Opfer gegeben haben. Dass sich an der katastrophalen Situation kurzfristig etwas verändert, ist unwahrscheinlich, denn die Verhandlungen zu einer erneuten Waffenruhe scheinen vorerst gescheitert zu sein. Zwar stimmte die Hamas zu, im Rahmen dieser vom US-Sondergesandten Steve Witkoff vorgeschlagenen Waffenruhe 10 lebende Geiseln freizulassen und 18 Körper toter Geiseln an Israel zu übergeben. Doch die Terrororganisation wollte Änderungen am Zeitplan und eine Garantie, dass der Krieg endet. US-Vermittler Steve Witkoff bezeichnete die Forderungen der Hamas als inakzeptabel. Die Forderung der Hamas nach Garantien der USA für die Beendigung des Krieges ist einer der Hauptstreitpunkte. Die israelische Regierung unter Ministerpräsident Benjamin Netanyahu lehnt eine Waffenruhe, in der ein Kriegsende festgeschrieben wird, strikt ab.
Tja, wie geht's weiter im Nahen Osten? Eine offene Frage. Aus Tel Aviv waren das die Informationen von Ostkorrespondent Julio Segador. Jahrelang hat Natascha Zagorski für ein Recht gekämpft, das sie selbst nicht hatte. Mutterschutz nach einer Fehlgeburt. Also Zeit für Erholung und vor allem Zeit, um den Verlust zu verarbeiten. Die Frau aus Bayern hat eine Initiative gestartet. Daraus ist dann tatsächlich ein Gesetz geworden, das heute in Kraft tritt. Hauptstadtkorrespondentin Sarah Beham erklärt die Details.
Schätzungsweise jede dritte Frau erleidet eine Fehlgeburt. Mutterschutz, also das Recht auf Erholung, galt bislang aber erst ab der 24. Schwangerschaftswoche. Jetzt greift er früher, ab der 13. Woche. Und je weiter fortgeschritten die Schwangerschaft war, umso länger ist die Erholungszeit jetzt möglich. Für Zagorski selbst kommt das Gesetz zu spät. Damals erleidet sie eine frühe Fehlgeburt. Mutterschutz stand ihr nicht zu.
Als ich damals meine Fehlgeburt hatte, dann war das für mich kein politisches Thema, sondern einfach ein persönliches Drama.
Aus Trauer wurde Wut, aus Wut Engagement. Vor 3 Jahren startet sie eine Petition, sammelt Unterschriften. Anfang dieses Jahres beschließt der Bundestag einstimmig das Gesetz. Die damalige Bundestagsvizepräsidentin bedankt sich bei Zagorski, die auf der Besuchertribüne sitzt und weint.
Liebe Frau Zagorski, im Namen des gesamten Hauses darf ich Ihnen, glaube ich, an dieser Stelle für Ihre Initiative danken. Und es werden viele Frauen profitieren davon, dass Sie den Mut hatten, diese Initiative auch anzustoßen. Herzlichen Dank.
Auch jetzt kann die 40-jährige Zagorski kaum glauben, was sie geschafft hat.
Dieser Erfolg, dass aus dieser Petition, die irgendeine Mama in Bayern gestartet hat, weil einfach ein Unrecht geschehen ist, dass die zum Gesetz geführt hat, das gibt mir so viel Kraft. Und vor allem gibt es mir auch so viel Motivation, den Menschen, die immer sagen, bringt eh alles nichts, dieses Engagement. Denen kann ich jetzt sagen, hey, doch, es bringt was.
Und es soll weitergehen. Die neue Bundesregierung will auch den Mutterschutz für Selbstständige verbessern. Familienministerin Karin Prien von der CDU.
Ich selber habe das erlebt, wie das ist als selbstständige Rechtsanwältin. Wenn man keinen Mutterschutz hat, dann muss man eben sehr schnell wieder anfangen zu arbeiten. Und dass wir da jetzt weitere Schritte gehen, ist ein wichtiger Beitrag zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf und übrigens auch zur Attraktivität der Selbstständigkeit.
Auch dafür setzt sich Natascha Zagorski ein. Sie wird weiter für frauenpolitische Themen kämpfen und dabei laut sein.
Ab heute gilt der gestaffelte Mutterschutz für Frauen, die eine Fehlgeburt erlitten haben. Aus dem Hauptstadtstudio berichtete Sarah Beham. Weiter geht's jetzt mit Nikolaus Hillmann.
RBB 24 Inforadio Sport.
Wir sprechen nachher mit unserem DFB-Reporter vor Ort in Herzogenaurach über den Zustand der deutschen Männernationalmannschaft. Aber wir beginnen mit den French Open im Tennis. Da wird ja schon gespielt, ist schon gespielt worden und wird im Laufe des Tages noch gespielt. Und vor Ort natürlich immer rund um die Uhr unser Reporter Guido Ringe. Guten Tag.
Wie sich's gehört. Grüß Gott.
Was gab's denn bislang Erstaunliches heute bei den French Open zu sehen und zu berichten?
Tja, eine erstaunliche Randnotiz sozusagen, die doch eine gewisse Tragkraft hat. Jetzt frage ich dich mal, du magst ja Tennis auch sehr gern. Wer ist Jasmine Paolini?
Das ist eine Spielerin, würde ich mal vermuten. Und die ist überraschend ausgeschieden, weil sie gegen eine Frau Svitolina verloren hat. Habe ich richtig geraten?
Ja. Gar nicht mal so schlecht. Halbwegs vorbereitet. Das ist ein Lob. Die Frage ist halt nur, warum ist Jasmine Paolini von Bedeutung? Das kann ich dir erklären. Dafür bin ich ja da. Du musst nicht alles nachschlagen. Das ist eine Italienerin, die Nummer 4 der Welt und letztes Jahr hier Finale. Also die kann nicht nur Tennis spielen, sondern die mag auch den Sand von Paris. Ist aber trotzdem ausgeschieden. Im Achtelfinale gegen Jelena Svitolina. Die kommt aus der Ukraine und wird hier trotzdem verehrt und geliebt. Das hat einen einfachen Grund, nicht weil man solidarisch sein möchte mit der Ukraine, das auch, aber sie ist halt mit einem Franzosen verheiratet, mit Gael Monfils, das ist wahrscheinlich der aktuelle Publikumsliebling hier, auch wenn er schon ausgeschieden ist, er ist Ende 30, spielt hier jedes Jahr wieder, die Franzosen lieben ihn und eben auch seine Frau, Elena Svitolina, und die hatte schon Matchbälle gegen sich, hat dann aber doch noch gewonnen, Jasmine Paolini, also raus, das ist das Bemerkenswerte bislang, es droht aber eine zweite Überraschung, nämlich Iga Świątek, die Titelverteidigerin hier, die liegt 0-4 hinten im ersten Satz gegen Rybakina aus Kasachstan. Also das ist ein dickes Ding.
Ein deutscher Tennisspieler wird heute Nachmittag auch irgendwann, wahrscheinlich so gegen 16:30, den Platz betreten. Daniel Altmaier mit seinem Achtelfinale gegen einen US-Amerikaner, dessen Namen ich definitiv nicht aussprechen kann. Wie siehst du dessen Chancen, noch eine Runde weiterzukommen?
Also, er hat Chancen, das ist das Gute, weil Altmaier zwar die Nummer 66 ist und Francis Tiafoe die Nummer 16 aktuell in der Weltrangliste. Das macht die unterschiedliche Positionierung in der Herangehensweise schon mal klar. Aber Altmaier ist hier gut drauf, hat sein Tennis verbessert in den letzten Jahren und auch gegen diesen gesetzten Tiafoe kann er was erreichen. Ich wäre mir nur nicht so sicher mit 16:30. Ich glaube eher, das wird ein bisschen später, aber gucken wir mal. Spannend wird's allemal. Altmaier hat was drauf in diesem Jahr.
Das werden wir im Laufe des Nachmittags weiter beobachten. Herzlichen Dank erst einmal an Guido Ringe. Wir blicken auf gestern Abend, auf das Champions-League-Finale im Münchner Stadion. Paris Saint-Germain zerlegt Inter Mailand, gewinnt mit 5:0 zum ersten Mal diese Trophäe. Und vor allen Dingen für einen Spieler war das sehr bitter, der mal für den FC Bayern München gespielt hat, nämlich Mailands Torhüter Jan Sommer.
Tapfer, aber mit gesenktem Blick stellt sich Inters Torwart Jan Sommer der Presse. Es hätte sein Spiel, sein Abschluss für ein unglückliches halbes Jahr in München werden können. Doch Paris Saint-Germain schenkt ihm gleich 5 Tore ein.
Ich muss ganz ehrlich sagen, es war für mich was Besonderes, ein Champions-League-Finale zu spielen. Klar, kennt man das Stadion, weil man hier gespielt hat, aber es war für mich besonders, ein Champions-League-Finale zu spielen. Ich wollte es gewinnen.
Und er hätte den Bayern die lange Nase gezeigt. Deren Traum vom heiß ersehnten Champions-League-Finale daheim war im Viertelfinale ausgerechnet gegen den überragenden Sommer und ein cleveres Inter Mailand geplatzt. Doch gestern war von Inters Cleverness nichts zu sehen. Stattdessen muss sich Sommer eingestehen,
weil wir vieles wichtig und gut gemacht haben in den letzten Wochen und Monaten. Und darum ist es tough und bitter, dass wir diese Dinge mit Energie, Power heute leider gefehlt haben.
Inter, neben Sommer von Beginn an mit Ex-Bayern-Verteidiger Pavard. Der wird kurz nach der Pause durch DFB-Verteidiger Bissek ersetzt, aber dessen Kurzeinsatz dauert nur 8 Minuten. Er muss verletzt wieder vom Feld. Auch die ehemaligen Bundesliga-Stars Calhanoglu und Mkhitaryan haben gegen das flotte Pariser Angriffsspiel keine Lösung. So bleibt Keeper Sommer nur die Enttäuschung.
Ich bekomme das erste Tor sehr früh, dann das zweite und wir haben es nicht geschafft, so dieses Momentum dann wieder auf unsere Seite zu bekommen.
Anders PSG. Nach dem Abschied der Weltstars Messi, Neymar und zuletzt auch Mbappé hat sich ein echtes Kollektiv gefunden. Mit erfahrenen Stars auf Schlüsselpositionen und jungen Wilden wie Désiré Doué. Der 19-jährige Franzose hat 2 Tore gemacht und 1 vorbereitet. Deswegen hadert Inters Torwart nicht nur mit der Leistung der eigenen Mannschaft.
Sie haben guten Druck gemacht, sie waren variabel vorne, wir haben ihnen viel zu viele Räume gelassen, die Distanzen waren zu groß.
Und deswegen bleibt die Distanz zwischen Sommer und dem heiß ersehnten Henkelpott weiter riesig. Wer weiß, ob er mit 36 Jahren noch einmal in ein Champions-League-Finale kommt. Eine Chance bleibt seinen Nerazzurri, um eine titellose Saison noch zu krönen. Und zwar ab Mitte Juni bei der Club-WM in den USA.
Aber eine andere Mannschaft könnte in das Nations-League-Finale einziehen und dieselbige auch gewinnen, nämlich die deutsche Fußballnationalmannschaft der Männer. Die bereitet sich gerade in Herzogenaurach vor auf das Halbfinale am kommenden Mittwoch in München gegen Portugal. Und über den Stand der Dinge wollen wir sprechen mit unserem Mann bei der Nationalmannschaft, Felix Mansel. Guten Tag.
Ja, hallo.
Wie hat denn die Mannschaft gestern das Champions-League-Finale wahrgenommen und angeschaut? Wie waren die Reaktionen?
Also sie haben alle in Gruppe zusammengesessen. Die haben so eine in ihrem Camp hier im in Herzogenaurach eine große Leinwand. Da haben die alle gesessen, geschaut und da waren die Sympathien auch nicht wirklich groß für beide Mannschaften. Mailand war so ein bisschen Favorit bei einigen, weil ja da Jan Bissek mitspielt, Nationalspieler oder eingewechselt wurde am Ende. Ansonsten haben sie es relativ gelassen sich angeschaut, waren aber dann doch schon wahrscheinlich ein bisschen beeindruckt von den Portugiesen. Spielern bei PSG, die haben nämlich richtig gezaubert und da wissen sie wahrscheinlich auch, was da auf sie zukommen wird am Mittwoch in dem Halbfinale gegen Portugal.
Auf den Bundestrainer kommt ja in diesen Tagen auch einiges zu. Jetzt hat sich gestern Jan Bissek verletzt abmelden müssen, wird nicht zur Nationalmannschaft stoßen. Wie wird das personell aufgefüllt und was bedeutet das auch für die Defensive der deutschen Mannschaft?
Ja, also die Defensive ist ja eh so ein bisschen gerupft. Da sind ja einige Spieler erst gar nicht angereist wegen Verletzung. Und jetzt halt auch noch Bissek nicht da. Der hat ja eine Verletzung sich zugezogen, hinterer rechter Oberschenkel. Der wurde eingewechselt. 8 Minuten später muss der gleich wieder raus. Und Thilo Kehrer wurde heute Mittag nachnominiert, der von AS Monaco kommt. Und das ist auch einer, der jetzt in den letzten Wochen und Monaten gar nicht so oft dabei war hier im DFB-Kader. Also die Defensive, die muss organisiert werden. Marc-André Ter Stegen wird spielen und der wurde hier heute auf der Pressekonferenz auch gefragt, wie er jetzt diese Mannschaft oder diese Abwehrkette neu ordnet. Naja, die haben jetzt nicht mehr so viele Trainingseinheiten, aber Nagelsmann wird da jetzt schon eine Mannschaft stellen oder eine Defensive stellen, weil über die wird es nur gehen. Die Offensive der Portugiesen, die ist richtig stark und da ist es wichtig, dass da hinten erstmal die Null steht.
Wie sieht denn überhaupt das Programm jetzt noch aus bis zum kommenden Mittwoch, bis zum Spiel?
Also heute Vormittag wurde trainiert und am Nachmittag ist individuelle Belastungssteuerung. Morgen gibt's nochmal Training, allerdings geschlossen. Das heißt, auch die Medienvertreter dürfen nicht rein. Da werden vielleicht die ersten Spielzüge oder taktischen Maßnahmen nochmal einstudiert. Die Mannschaft wird dann am Dienstag hier nochmal trainieren, dann nach München reisen und dann am Mittwoch gegen Portugal antreten in der Allianz Arena, die ja heute auch noch zum Teil ausgebessert werden muss, weil ja gestern so ein kleiner Platzsturm stattgefunden hat nach dem Champions-League-Finale. Da ist im Torbereich, sind da Rasenstücke rausgenommen worden und da sind sie jetzt fleißig am Arbeiten, dass dann auch alles klappt und alles perfekt ist für das Halbfinale in der Nations League gegen Portugal.
Das wollte ich nämlich gerade nochmal fragen. Also der Rasen wird ja in einem vernünftigen Zustand sein am Mittwoch, nicht, dass das da irgendwie so völlig zerrupft aussieht.
Ja, sieht momentan wahrscheinlich noch zerrupft aus, aber da sind fleißige Hände gerade am Arbeiten und auch im Torbereich hat Marc-André Ter Stegen gesagt, geht er davon aus, dass dann alles sauber verlegt ist und dass da einem perfekten Rasen nichts im Wege steht und somit auch ein perfektes Spiel vielleicht dann laufen kann.
Felix Mansel war das über die deutsche Fußballnationalmannschaft, was es heute Neues gibt und ein kleiner Vorausblick auf die nächsten Tage bis zum Spiel am Mittwoch. Wir schauen auf etwas, was in gut 45 Minuten beginnen wird, nämlich der große Preis von Spanien in der Formel 1. Die Vorschau von Achim Scheu.
Im 9. von insgesamt 24 Rennen in dieser Formel-1-Saison wird der Sieger wohl wieder in einem papayafarbenen Rennwagen sitzen. Zu deutlich ist aktuell die Dominanz von McLaren. Startplatz 1 für den WM-führenden Oscar Piastri. Neben ihm auf Startplatz 2 steht Teamkollege Lando Norris. Einzig Max Verstappen, der Weltmeister im Red Bull, er geht von Rang 3 aus ins Rennen, scheint mit den beiden McLaren um Rennsiege konkurrieren zu können. Der Rest staunt und fährt auch auf der Traditionsstrecke in Barcelona hinterher. Weder Mercedes noch Ferrari haben derzeit ein siegfähiges Auto in der Königsklasse des Motorsports. Start zum großen Preis von Spanien ist um 15 Uhr.
Schöne Strecke, da durfte ich auch schon mal fahren, allerdings nicht so schnell wie diejenigen, die in der Formel 1 unterwegs sind. Aber relativ schnell sind auch die Zehnkämpfer unterwegs in ihrem Mekka, wie man immer so schön sagt, in Götzis. Heute der zweite Tag. Martin Raspe natürlich wieder so wie gestern vor Ort. Hallo, guten Tag.
Hallo aus Götzis.
Du hattest uns ja gestern Abend schon berichtet, dass der erste Tag gut verlaufen ist, auch für Leo Neugebauer. Vielleicht nicht so ganz optimal, wie er sich das vorgestellt hat, aber gut. Wie ist er denn heute in den Wettkampf gestartet?
Gestartet ist er nicht gut, aber inzwischen hat er sich in diesen Wettkampf, würde ich mal sagen, reingearbeitet. Die erste Disziplin heute früh um 10 Uhr, das 110 Meter Hürdenlaufen, da ist er wirklich ganz schwer in die Gänge gekommen, hat dann auch noch ordentlich Gegenwind gehabt in seinem Lauf. Da hat er einige Zehntelsekunden auf die Konkurrenz verloren und ist dann zwischenzeitlich im Ranking auch auf Rang 6 zurückgefallen. Aber dann mit dem Diskuswurf hat er sich schon wieder gesteigert, eine seiner Lieblingsdisziplinen. Zwar war er da auch nicht optimal unterwegs, aber gut unterwegs. Und jetzt ist er offensichtlich sehr gut unterwegs, gerade im Stabhochsprung hat er 4,90 Meter überquert, da hat er die Faust geballt und ja, jetzt ist er eigentlich wieder drin und er muss auch gegenhalten, denn die Konkurrenz ist groß. Will er hier heute noch am Ende des Tages auf dem Podest stehen? Und die Konkurrenz kommt übrigens auch aus dem eigenen Team, Niklas Kaul, der Weltmeister von 2019, der macht einen prima Wettkampf hier, ist auf Bestleistungskurs und man weiß ja, die letzten zwei Disziplinen sind seine allerstärksten, der kommt am Ende erst so richtig in Schwung. Ich bin sehr gespannt. Die beiden sind gut drauf.
Herzlichen Dank, Martin Raspe. Dazu auch später im Laufe des Nachmittags mehr. Wir bleiben bei der Leichtathletik. Es geht nach Dresden ins Steierstadion. Dort wird das goldene Oval ausgetragen. Und mit vor Ort ist natürlich unser Leichtathletik-Experte Jens-Jörg Rieck. Guten Tag.
Guten Tag, Nick.
Ach Gott, du klingst ja schon so erschöpft. Es ist so heiß in Dresden.
Nein, die Sonne ist rausgekommen. Ich klinge eigentlich sehr zufrieden, weil wir beispielsweise im Stabhochsprung schon fast 6 Meter gesehen haben. Ich nehme nur kurz was auf, was ich von Götzis gehört habe. Nee, es gab schon gute Leistung hier. Ich hatte mir ein bisschen Sorgen gemacht, als ich herkam gegen 11. Gab es eine ordentliche Husche und wir wissen alle, nicht nur vom schönen Berliner Istaf, dass das nicht optimal ist, wenn es denn regnet. Gerade für die technischen Disziplinen wie Stabhochsprung, wie Kugelstoßen, aber mittlerweile Sonne raus, Blick auf die Elbe, fast 10.000 Leute da, also bin sehr zufrieden.
Das ist schön. Ordne uns doch mal ein bisschen diesen Wettbewerb ein, das goldene Oval. Wie würdest du das, weil du ja das Istaf schon erwähnt hast und da im Herbst noch die Weltmeisterschaften anstehen, wie würdest du diesen Wettbewerb einordnen?
Ja, es ist für viele so ein Saisoneinstieg. Es ist in den Kategorien so eine Silberklasse, also nicht ganz das Höchste, was die Weltleichtathletik kennt, wie die Diamond League beispielsweise. Aber es ist sehr, sehr gut besetzt. Wir haben 16 deutsche EM, WM und Olympiamedaillengewinner mit dabei, haben unter anderem auch die Olympiasiegerin Yemisi Ogunle aus Mannheim schon gesehen. Die führte bis zum 6. Versuch, sah nach einem Sieg aus, aber dann kam Chase Jackson, eine Kugelstoßerin aus den USA, die schon zweimal Weltmeisterin war. Ich sage das nur, um zu unterstreichen, was für große Namen hier sind. Und die Doppelweltmeisterin aus den USA, die auch schon fast 21 Meter gestoßen hat, gewann hier mit 19,73. Also ein klasse Wettkampf, den wir gesehen haben. Wir haben gesehen, dass Stabhochspringen auch das sozusagen als Indiz dafür, welches Niveau diese Wettkämpfe haben. Wir haben 3 6-Meter-Springer im Feld gehabt. Chris Nielsen, der US-Amerikaner, der mit gebrochener Hand in die Saison hineinkam, jetzt erst seit 4 Wochen wieder springen kann, kam auf 5,92. Dieser 1,96 Riese Bokana Litabere freute sich über Saisonbestleistung. Das ist der deutsche Meister. 10-mal ist er das geworden mit 5,73 sein Saisoneinstieg. Also es ist ein erster Test für die Saison und Nick, es ist natürlich eine Art Generalprobe, denn in gut 2 Monaten, am 1. August Wochenende, werden in diesem, erst im letzten Jahr nach Umbau wieder eröffneten, wirklich sehr schönen Stadion dann die deutschen Meisterschaften stattfinden. Und da nutzen natürlich alle die Chance, hier sich möglichst zu präsentieren, wenn dann ihre Wettkämpfe mit im Programm sind. Also es ist ein echter Test für die deutschen Meisterschaften und es ist, und das hast du ja auch schon gesagt, wir werden Mitte September die Weltmeisterschaften haben, dann alles ein Schritt hin zu diesen Weltmeisterschaften, dem absoluten Jahreshöhepunkt. Jetzt geht es darum, sich zu empfehlen mit Top-Leistungen und eben auch mit den WM-Normen für dieses Championat dann in Fernost.
Herzlichen Dank an Jens-Jörg Rieck, dazu auch später mehr. Jetzt machen wir im Programm weiter mit den Nachrichten. Sport live, unter anderem French Open im Tennis aus Paris, gibt es wieder gegen 3:15.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreikafelland. Zwischen Mühlenbeck und Birkenwerder gibt es Stau wegen eines Feuerwehreinsatzes. A13 Berlin Richtung Dresden. Vorsicht zwischen Bestensee und Großkörres, eine ungesicherte Unfallstelle auf der linken Spur. Es ist recht voll auf den Autobahnen und Bundesstraßen, vor allem in Richtung Berlin. Am längsten dauert es aktuell auf der A11 ab Pfingstberg, auf der A12 an der Grenze, A13 ab Kittlitz, A19 ab Röbel und im weiteren Verlauf auf der A24 bis Fehr-Berlin, dann auf der A20 ab Prenzlau Süd und auf der B96 für Fürstenberg. Ein Hinweis zur ADFC-Sternfahrt. Auf insgesamt 20 Routen geht es zum Großen Stern in Berlin. Rechnen Sie bitte im gesamten Stadtgebiet mit Behinderungen. Die Straße des 17. Juni ist zwischen Ebertstraße und Großem Stern in beiden Richtungen gesperrt. Und auch die Stadtautobahn ist momentan noch gesperrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 14.30 Uhr mit Kerstin Reinsch. Bei der Präsidentschaftswahl in Polen zeichnet sich eine rege Wahlbeteiligung ab. Bis zum Mittag haben laut der Wahlkommission rund ein Viertel der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Das sind etwas mehr als bei der Wahl 2020. Bei der Stichwahl treten der liberale Oberbürgermeister von Warschau Trzaskowski und der rechtsnationale Kandidat Nawrocki an. Sie gilt auch als Richtungsentscheidung in Bezug auf die EU. In Deutschland haben sich nach Angaben der polnischen Botschaft 115.000 Bürger mit polnischer Staatsbürgerschaft registrieren lassen. Das sind deutlich mehr als bei der letzten Wahl. In Hamburg sind beim Brand in einem Krankenhaus drei Menschen ums Leben gekommen. Laut den Rettungskräften brach das Feuer kurz nach Mitternacht in der geriatrischen Abteilung aus. Aus Hamburg Elias Bartel.
Neben den drei Toten gibt es eine weitere Person, die in Lebensgefahr schwebt. Zudem wurden 18 Menschen schwer und 15 leicht verletzt. Viele bettlägerige Patienten waren auf Hilfe angewiesen. Die Feuerwehr rettete sie über Drehleitern, tragbare Leitern oder mit Hilfe von Fluchthauben durch die verrauchten Flure. Der Brand war bereits nach rund 20 Minuten gelöscht. Die Evakuierung dauerte deutlich länger. Brandermittler der Polizei haben die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.
Im Gazastreifen hat es nach palästinensischen Angaben mehr als 20 Tote und über 100 Verletzte nahe einer Verteilstelle für Hilfsgüter gegeben. Die Nachrichtenagentur AP zitiert mehrere Augenzeugen, die das bestätigen. Demnach seien tausende Menschen am frühen Morgen in Richtung des Verteilzentrums unterwegs gewesen. Sie seien aufgefordert worden, sich zurückzuziehen. Dann habe das israelische Militär auf die Menschen geschossen. Die zuständige Sicherheitsfirma und das Militär bestreiten den Vorfall. In Berlin und Brandenburg sind zurzeit tausende Radfahrer unterwegs. Aufgerufen zu der Sternfahrt hat der Allgemeine Deutsche Fahrradclub. Auf 20 Routen fahren die Teilnehmer zum Großen Stern in Tiergarten. Neben vielen Straßen sind zeitweise auch die Autobahnen A100 und A115 gesperrt. Der ADFC fordert mehr sichere Radwege. Bundespräsident Steinmeier hat in Hamburg die Gewinnerinnen und Gewinner des Wettbewerbs Jugend forscht ausgezeichnet. Ein Preis ging auch nach Berlin. Ein 20-Jähriger hat ein Verfahren entwickelt, um mithilfe von KI unvollständige MRT- und Röntgenaufnahmen zu ergänzen. Steinmeier sagte bei der Preisverleihung, Deutschland müsse besser darin werden, dass junge Menschen ihr Potenzial ausschöpfen können, unabhängig vom familiären Hintergrund. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag meist bewölkt, gebietsweise kräftige Schauer und Gewitter, örtlich mit Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen bei maximal 28 Grad. Zur Stunde in Berlin-Dahlem 22 und in Cottbus 25 Grad. Morgen heiter bis wolkig, einzelne Schauer oder kurze Gewitter bei 21 bis 24 Grad. Die Zeit 14.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.
Syrien. Woran denken Sie da zuerst? An Zerstörung, Flucht und Blutvergießen? Kein Wunder nach 14 Jahren Krieg. Hunderttausende Tote, Städte in Trümmern, die meisten Syrer leben in Armut. Und doch ist Syrien auch ein reiches Land, reich an Schätzen der Weltgeschichte. Ob die Altstadt von Aleppo oder die Oasenstadt Palmyra. Was dort in Stein gemeißelt wurde, das sind die Wurzeln unserer Zivilisation. Und wer weiß, vielleicht münden sie auch ins Fundament der Zukunft Syriens ein, das jetzt gerade gegossen wird. Darum geht's nun in den Wissenswerten von RBB 24 Inforadio, heute am UNESCO-Welterbetag. Ich bin Anna Korwis und mein Gesprächspartner ist Daniel Gerlach. Er ist Chefredakteur des Magazins Zenit, in dessen Redaktion wir uns jetzt auch treffen. Er ist vielen bekannt als Nahostexperte, weil er unermüdlich die komplizierte politische Gemengelage dieser Region erklärt. Vor allem aber ist er leidenschaftlicher Orientalist und nach Kriegsende sofort aufgebrochen, um den Zustand der syrischen Kulturstätten mit eigenen Augen zu sehen. Daniel Gerlach, guten Tag.
Ja, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Wie war das denn für Sie, das Wiedersehen mit Orten, die wahrscheinlich bei den meisten Orientalisten zu erhöhtem Pulsschlag führen dürften?
Ja, bei mir auch, ganz besonders sogar. Die meisten der Orte, die ich bereist habe im Januar, die hatte ich ja schon gesehen, natürlich in einem anderen Zustand. Und deswegen habe ich mich nicht nur gefreut, sondern ich hatte auch Sorge davor, das alles zerstört zu sehen. Ich habe natürlich verfolgt in all den Jahren, was von den Kulturschätzen zerstört wurde. Aber es gab einfach auch bestimmte Orte, von denen es nicht wirklich Aufnahmen gegeben hat und die in der Berichterstattung gar nicht vorkamen. Beispielsweise die große Oasenstadt Palmyra, die Sie in der Anmoderation angesprochen haben, die war immer wieder in den Nachrichten. Aber es gab andere Orte, die ich bereist habe, von denen ich mir nicht sicher sein konnte, in welchem Zustand die sich befinden. Nun bin ich kein Bauforscher und auch kein Archäologe, ich bin da nicht vom Fach. Aber ich konnte durchaus mit bloßem Auge erkennen und mich auch erinnern, wie das ausgesehen hat und was zerstört wurde und was nicht.
Und dieser Vergleich früher heute, gab es da einen Moment, der Sie besonders bewegt hat?
Ja, es gab viele Momente, die mich besonders bewegt haben. Das eine war die Oasenstadt Palmyra, weil sie wirklich einer der schönsten Orte ist, die ich kenne. Als ich dann dort vor allem der großen Tempel stand, die vom Islamischen Staat wirklich pulverisiert wurden, zerstört wurden, aber auch vor dem Tetrapylon, einer der wichtigsten römischen antiken Städten dort, da war ich schon sehr erschüttert, das muss ich sagen. Besonders betroffen gemacht hat mich definitiv die Stadt Apamea, die in der Antike, in der hellenistischen Zeit die Hauptstadt Syriens war und eine der großen Städte der Welt. Da wusste ich, dass dort Raubgrabungen stattfinden und stattgefunden haben, dass dort viel antikes Material geplündert wurde. Aber das Ausmaß dieser Plünderung, das war mir nicht klar. Als ich dort hingekommen bin mit einem Team von der Produktionsfirma Kobalt, mit der wir gemeinsam eine Dokumentation für Terra X gemacht haben, da waren dort Raubgräber am Werk. Es müssen wirklich Hunderte gewesen sein, die dort tagtäglich hinfahren in dieser atemberaubend schönen Anlage und mit Metalldetektoren, Spitzhacken buddeln. Einige davon mit gewisser archäologischer Fachkenntnis, weil sie offensichtlich früher an Grabungskampagnen teilgenommen haben. Das war erschütternd zu sehen, wie das alles über die Jahre vorangegangen sein muss. Und wenn man dann auch, wie wir damals die Möglichkeit hatten, Drohnen zu benutzen, dann sieht man aus der Luft, in was für einem entsetzlichen Zustand sich das befindet. Das ist wirklich durchlöchert, das ist ein Feld. Der Schweizer Käse wird immer bemüht als Beispiel. Das ist schlimmer. Also die ganze Oberfläche war vernarbt und überall waren Hunderte, wenn nicht Tausende Spuren von Raubgrabungen zu sehen.
Wie läuft das denn eigentlich? Für wen buddeln die da? Wie funktioniert das denn? Wie kommt das dann an seine Besitzer oder an die Zwischenhändler?
Die Raubgräber sind letztendlich die kleinen Fische. Einige arbeiten auf Bestellung. Ganz viele von den Raubgräbern suchen nach Münzen und nach kleinen Objekten. Diejenigen, die wirklich Ahnung haben, arbeiten zum Teil zusammen mit einer ganz gut organisierten antiken Mafia, die natürlich in dem Moment floriert hat, wo die staatliche Kontrolle komplett weg war. Wobei man auch sagen muss, ganz wichtig, auch unter dem Assad-Regime wurde auf industrieller Ebene wurden Antiken geplündert, verkauft, in Privatbesitz gebracht und so weiter. Die kleinen Fische finden was, wenden sich an ihren Chef oder an den Vorsteher, der ihnen ein Angebot macht beziehungsweise taxiert, was das Ganze wert sein könnte. Dann gibt es die Zwischenhändler, die eine sehr genaue Vorstellung davon haben, um was es sich handelt. Und diejenigen, die viel Geld verdienen, sind natürlich die, die das in den Markt bringen, wo Sammler oder Händler sitzen, die das Ganze legalisieren können. Denn die große Herausforderung für die antiken Schmuggler ist ja, illegale Ware zu waschen. Da können sie sowas zu Versteigerungen bringen und dann eben dafür sorgen, dass es nicht so viel Aufsehen erregt, damit dann ein Bekannter von ihnen das Objekt kauft. Dann hat der nächste Besitzer, kann immerhin sagen, ich habe das in einem Auktionshaus gekauft für den und den Preis. Und erst dann, wenn sie es geschafft haben, so eine gewisse Legende aufzubauen, also eine gewisse Provenienz, dann ist die Chance etwas größer, dass es keinen Verdacht erregt, beziehungsweise es fällt mir leichter, kritische Ermittlungen dadurch zu begegnen, dass ich sage, ich habe das legal erworben. Es hat in den letzten Jahren, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, etliche Bemühungen gegeben. Also das Problem wurde auch erkannt in Europa und in Deutschland. Deutschland war eigentlich einer der ganz großen Märkte für diesen Graubereich zwischen legalem und illegalem Antikenhandel, wo man letztendlich sagen muss, ein illegal erworbenes Objekt kann ja nicht legal werden, dadurch, dass es öfter mal den Besitzer wechselt. Aber es ist natürlich nach wie vor auch in den Golfstaaten, aber auch in anderen Teilen der Welt, in den USA, gibt es einfach den Bedarf nach sowas. Es gibt Menschen, die sind der Ansicht, wenn es bei mir im Wohnzimmer steht, dann ist es besser aufgehoben. Die brüsten sich natürlich auch damit, solche Objekte zu besitzen. Und das ist das ganz große Problem, natürlich, wenn solche Objekte in privaten Sammlungen landen. Nicht nur, dass sie der Öffentlichkeit vorenthalten werden, illegal, sondern eben natürlich auch, dass sie eigentlich nicht dazu beitragen, dass wir besser verstehen, wie es damals gewesen ist.
Jetzt ist das Regime Assad im Dezember 2024 gestürzt worden. Seitdem dreht sich quasi alles um die vor allem auch politische Zukunft Syriens. Wir sprechen über Ruinen. Warum ist das trotzdem wichtig?
Ich glaube, das ist immens wichtig, denn erstmal ist das wirklich was, was Syrien besonders macht. Also überall im Nahen Osten gibt es bemerkenswerte Altertümer, übrigens auch europäisches, römisches, hellenistisches Kulturerbe, denn diese Region war ja eigentlich Teil eines Kulturraums, der auch mit Europa verbunden war. Und man hat damals, glaube ich, die Trennung auch noch nicht so gesehen, dass das jetzt der Osten ist und wir der Westen, sondern letztendlich war Syrien lange Zeit das Gravitationszentrum römischer und hellenistischer Kultur. Da kommt halt einfach hinzu, dass man sich natürlich fragen muss, okay, was hat das mit der Identität Europas tatsächlich zu tun? Das ist nicht nur archäologisches Interesse, sondern es erinnert uns auch eben daran, dass diese gesellschaftliche Trennung, wir, die Europäer, dort die arabische Welt, die Syrer, dass die eigentlich ziemlich, dass die nicht selbstverständlich, dass die nicht natürlich ist. Insofern, glaube ich, kann uns das Kulturerbe zeigen, wie sehr wir doch eigentlich zusammengehören.
Können Sie das vielleicht nochmal einem Beispiel erläutern? Also, weiß nicht, ob da Palmyra vielleicht sogar der beste Ort ist oder Apameia.
Oder auch Bosra Sham im Süden, nahe der jordanisch-syrischen Grenze, das ist die Stadt Bosra Sham. Die Hauptstadt des Nabatäerreichs war, dann später eine wichtige römische Stadt war, auch der Sitz eines Bischofs. In Bosra Sham kann man sehen, dass dadurch, dass alles aus schwarzem Basalt gefertigt wurde, ist das wirklich für die Ewigkeit gebaut. Also, das Material ist so hart und so schwer zu bearbeiten, aber es hält eben auch. Und deswegen haben sie dort eines der, wenn nicht vielleicht das besterhaltene Amphitheater, römische Amphitheater der Welt. Sie haben dort aber auch normale Behausungen, also Häuser, Wohnhäuser, die in anderen Teilen der Welt dann aus Lehm gebaut wurden, die wirklich aus diesem Basalt entstanden sind. Und sie können dort sehen, wie sich diese Stadt entwickelt hat. Das Besondere war, vor dem Krieg haben Menschen in diesen Ruinen gelebt. Also die haben dort nicht nur sich aufgehalten zu touristischen Zwecken, sondern die haben wirklich dort ihre Workshops gehabt, ihre Ateliers, ihre Werkstätten. Sie haben dort gewohnt. Und die Bevölkerung von Bosra insbesondere, von dieser Ruinenstadt, die ist in Mitleidenschaft gezogen worden von dem Krieg. Die ist auch, hat sich auch zum Teil an diesen Kämpfen beteiligt. Sie ist dann vertrieben worden. Also Bosra selber war eigentlich ein Kriegsschauplatz, wo die Scharfschützen sich in den Ruinen noch über Jahre verschanzt haben. Und das ist natürlich dann besonders erschütternd. Was man aber dort sehen kann, ist auf der einen Seite die römische Oberfläche, die arabischen Spuren, denn die Araber, anfangs die christlichen Araber, sind dort ja eingerückt und haben diese Stadt belebt, haben dort ihre Zeugnisse hinterlassen, später die Muslime. Und Bosra ist die Stadt, die der muslimischen Prophezeiung zufolge, beziehungsweise einer Legende, wo der Prophet Mohammed das erste Mal als Kind beobachtet wurde und von einem Mönch in Empfang genommen wurde, der ihn als den nächsten Propheten erkannt haben soll. Das heißt, es hat in allen Kulturen, Religionen eine ganz besondere Bedeutung. Und dieser Ort ist abgesehen davon einfach so spektakulär schön, dass ich hoffe, dass viele Menschen auch aus Deutschland den bald wieder besuchen können.
Und das muss man ja auch nochmal als Besonderheit hervorheben, ne? Das sind Welterbestätten. Da war kein Zaun, also zumindest in dem Beispiel, kein Zaun drumherum gezogen, sondern da haben wirklich Leute auch auf den Spuren der Ahnen gelebt und gearbeitet.
Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der mich mit Syrien oder warum ich so begeistert und so interessiert an Syrien bin. In Syrien können Sie sehen, wie die Altertümer, wie das antike Erbe und die heutige Gesellschaft miteinander zusammenhängen. Viele wundern sich ja, dass Syrien so ein Vielvölkerstaat ist mit so vielen verschiedenen Religionsgruppen und auch ja, vielen Graustufen letztendlich innerhalb dieser Religionsgruppen. Es ist ein sehr diverses Land, was natürlich auch viel sozialen Sprengstoff mit sich bringt. Aber diese Diversität ist kein Zufall, sondern Sie können wirklich das zurück in die Antike verfolgen, bis hin zu bestimmten Glaubensinhalten und philosophischen Ansichten, die Volksgemeinschaften wie zum Beispiel die Drusen oder die Alawiten oder die Ismailiten haben. Auch die Christen in Syrien natürlich und letztendlich auch, klar, die Muslime, das ist ja auch eine spätantike Religion. Und diese religiöse Diversität des Landes, die können Sie historisch zurückverfolgen und Sie sehen die Verbindung zwischen dem antiken Erbe und der heutigen Situation. Und das Besondere daran, finde ich, Das gängige Narrativ, was ihnen Extremisten Identitäre präsentieren, ist ja dieser Mythos, es gäbe so einen geeinten Stamm und dann irgendwann spalten sich in alle Richtungen die Gruppen ab und die verachtet man und die hasst man, weil sie Spalter sind, weil sie die Einheit des Islam, die Einheit des Christentums, die Einheit von was auch immer in Frage stellen. Ich habe mich jahrelang eigentlich mit dieser Frage beschäftigt, inwiefern die Vielfalt und die Diversität dieses Landes und auch anderer Religionen und anderer Kulturen nicht von Anfang an angelegt war. Und da kann man das eigentlich sehr gut sehen. Das war nicht eine Wurzel, aus der es dann verschiedene Verzweigungen gab, sondern letztendlich waren die Kulturen und die Religionen immer divers und sie haben miteinander interagiert, sich gegenseitig befruchtet, aber die meiste Zeit eigentlich friedlich koexistiert.
Aber Extremisten ist dieses Charakteristikum Vielvölkerstaat oder friedliches Zusammenleben verschiedener Ethnien und Religionen ja ein Dorn im Auge. Sie haben schon die Oasenstadt Palmyra erwähnt. Die wurde ja von den Extremisten des sogenannten Islamischen Staat ja genau deswegen auch sehr öffentlichkeitswirksam in die Luft gejagt.
Genau. Und das ist, glaube ich, nicht nur dem Umstand geschuldet, dass man Schrecken und Abscheu hervorrufen wollte, dass man die Weltgemeinschaft provozieren wollte, auch nicht nur dem Umstand, dass man große Aufmerksamkeit erregen wollte, was, glaube ich, auch ein Teil des Kalküls war, sondern da gibt es noch eine andere Erwägung dahinter. Das eine ist, dass insbesondere die dschihadistischen, die extremistischen, islamistischen Gruppierungen der Ansicht sind, dass Archäologie und Kultur, also die Verehrung und das Bewahren von antiken Kulturgütern, dass das eigentlich ein westlicher Fetisch ist. Dass westliche Archäologen irgendwann angekommen sind und den Muslimen gesagt haben, ihr müsst diese Götzen der Antike und diese Relikte der Antike, die müsst ihr verehren. Der andere Punkt ist, dass einige von diesen Leuten wirklich davon ausgehen, dass die römischen, hellenistischen, aber auch altarabischen, mesopotamischen Statuen und Kultstätten tatsächlich Götzendienst repräsentieren und Unglauben und dass es ihre Pflicht wäre, dagegen vorzugehen, obwohl es etliche Fatwas von, also Rechtsgutachten von islamischen Gelehrten gibt, die das explizit verbieten. Der dritte Punkt ist, im Denken dieser Gruppierungen muss die Geschichte überschrieben werden, dass nämlich die Vielfalt des Landes Teil der antiken Geschichte ist. Das muss ausradiert werden und die Geschichte muss neu geschrieben werden und dann beginnt sie womit? Mit dem Islam. Und alles, was vor dem Islam war, ist in den Augen dieser Menschen Jahiliya, also Unwissen, die Zeit der Dummheit, die Zeit der Ignoranz und die muss bekämpft werden.
Sie hören die Wissenswerte im RBB 24 Inforadio, heute mit Daniel Gerlach. Er ist Orientalist, Herausgeber der Zeitschrift Zenit und hat alle syrischen Welterbestätten auch jetzt nach Kriegsende bereist. Ich habe mich gefragt, inwiefern diese Welterbestätten für die Syrerinnen und Syrer heute überhaupt von Bedeutung sind. Die haben ja erstmal ganz existenzielle Probleme und Fragen, um die sie sich kümmern. Ich habe das einen Freund von mir gefragt, der als Jugendlicher vor 10 Jahren nach Berlin gekommen ist und jetzt zum ersten Mal gerade einen Monat lang in Syrien seine alte Heimat wiedersehen konnte. Und der hat gesagt, ja klar, es ist jetzt nicht die Top-Priorität, sich um das Welterbe zu kümmern, aber er würde schon sagen, dass das wichtig ist, auch für das syrische Volk. Hören wir mal kurz rein.
Irgendwann sollten die wieder an Bedeutung gewinnen, also weil diese kulturelle, diese Identität, gerade in Syrien wird neu geschrieben, also was ist Syrien, wie ist Syrien? Syrien ist nicht nur Krieg und Blut und Minderheiten und Mehrheiten, sondern es ist viel mehr und ich glaube, solche Geschichten können auch verbindend sein, die können auch Menschen dort zeigen, wie können wir gemeinsam auch aussehen.
Teilen Sie diese Meinung? Könnte es wirklich sein, dass die Welterbestätten einen Beitrag dazu leisten könnten, dass sich Christen, Sunniten, Drusen und so weiter, dass diese Grenzen, die ja der Krieg jetzt auch so hochgezogen hat zwischen verschiedenen Religionen und Ethnien, dass die sich wieder auf was Verbindendes einigen könnten?
Selbstverständlich. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Ich bin in den letzten Jahren sehr intensiv involviert gewesen, vor dem Sturz des Regimes, aber auch danach, in einer Friedensinitiative, die sich zusammensetzt aus verschiedenen Vertretern von ethnischen und konfessionellen Gruppierungen, Stämmen, aber auch Intellektuellen aus den Städten, die in beiden, als letztendlich auf beiden Seiten der Front waren, sowohl in Syrien, das damals vom Assad-Regime kontrolliert wurde, als eben auch in den Oppositionsgebieten. Diese Menschen haben sich auf ein Symbol geeinigt. Diese Initiative nennt sich der Rat der syrischen Charta und setzt sich zusammen aus sehr bedeutenden Notablen eben der jeweiligen Volksgemeinschaften. Und das Symbol dieser Bewegung ist das Tetrapylon in Palmyra. weil das Tetrapylon nicht nur ein Wegmarker ist, also ein Wegweiser, wohin die Reise geht, sondern eben auch steht für die Resilienz der syrischen Bevölkerung, wieder einen Neuanfang zu starten. Weil sie eben auch sagen, ja, das zeigt ja auch, dass Syrien nicht ein orientalisches, östliches, asiatisches Land ist, aber auch kein europäisches Land, sondern es ist ein Land, in dem all diese Kulturen zusammenkommen und daraus etwas Neues entstanden ist. Das, denke ich, ist insbesondere wichtig, wenn Sie sich die bedeutende Rolle anschauen, die die syrische Diaspora in den nächsten Jahren in Syrien spielen wird. So viele Syrer sind nach Deutschland gekommen, aber nicht nur nach Deutschland, auch in andere europäische Staaten, bringen einen Teil der europäischen Kultur und ihrer Erfahrung wieder mit nach Syrien, wenn sie an dem Wiederaufbau teilhaben. Und insofern wird Syrien wieder, vielleicht, wenn alles gut geht, und natürlich ist die Situation gerade nicht einfach, aber es gibt durchaus Potenzial, dass Syrien da wieder ein Schmelztiegel werden kann, der das Ganze, der diese Energien positiv nutzt. Deswegen denke ich, ist das antike Kulturerbe absolut von zentraler Bedeutung, denn man kann darauf stolz sein. Es demonstriert aber auch sowohl die Konflikte als auch die Chancen, die Syrien hat. Und es ist ganz nüchtern gesagt natürlich eine hochinteressante und hochlukrative Einnahmequelle. Denn wenn Sie diese antiken Städten wieder instand gesetzt haben, das kostet zwar viel Geld, aber überlegen Sie mal, wie viel das zur Volkswirtschaft beitragen kann. Der internationale Tourismus wird ja zunehmen und davon kann Syrien unglaublich viel profitieren. Und deswegen, denke ich mal, ist die Wiederinstandsetzung dieses Kulturerbes und der Schutz des Kulturerbes das beste Investment, was man machen kann.
Aber in der entscheidenden Position ist ja jetzt gerade die Machthaber um den Übergangspräsidenten Ahmed al-Sharaa, einst islamistischer Kämpfer, ein gesuchter Terrorist, der sich jetzt als moderater Staatsmann gibt. Der hat ja auch seine Machtübernahme an einem Welterbeort bekannt gegeben damals im Dezember, nämlich in der Altstadt von Damaskus und nicht irgendwo, sondern in einer Moschee, die ja auch zum einen für islamische Stärke steht, aber zum anderen für religiöse Toleranz letztlich.
Ja, das wird zumindest von einigen so interpretiert, dass es ein Ort der religiösen Toleranz ist. Da ist der Schrein vom Apostel Johannes dem Täufer relativ ungewöhnlich für eine sunnitische Moschee, dass so prominent auch noch ein hauptsächlich im Christentum verehrter Heiliger steht. Also ich glaube, für Herrn Sharaa war das in erster Linie einfach der glorreichste Ort der islamischen Geschichte. Sharaa und seine Leute betonen sehr das umayyadische Erbe, also die erste islamische Dynastie, die Damaskus zur Hauptstadt eines Weltreichs gemacht hat. Und man spricht sogar von der neo-umayyadischen Ideologie. Insofern war das natürlich für Sharaa wichtig, das an diesem Ort zu tun.
In der Moschee der Umayyaden.
Genau, in der Umayyaden-Moschee. Für die Minderheiten in Syrien ist diese starke Dominanz der Sunniten unter Sharaa und unter der Flagge von Sharaa natürlich ein ganz großes Problem. Und das muss die Regierung auch verstehen, dass Syrien eben jetzt nicht einfach ein sunnitischer Staat werden kann, auch wenn natürlich sich die Sunniten als Bevölkerungsmehrheit lange Zeit unterdrückt haben. Aber wenn man jetzt mit den gleichen Methoden vorgeht wie das Assad-Regime, dann wird man Syrien weder befrieden können noch stabil bekommen. Wir werden sehen. Ich glaube tatsächlich, dass das noch nicht ausgemacht ist und dass es halt auch innerhalb der Machteliten in Syrien durchaus noch verhandelt werden kann.
Aber die blutigen Racheaktionen gegenüber der alawitischen Minderheit, die sind ja nicht sonderlich optimistisch, stimmt?
Nein, schlimmer als das. Also das ist ein Verbrechen gewesen, ein Verbrechen, von dem ich den Eindruck habe, dass die Regierung es zu diesem Zeitpunkt, insbesondere im vergangenen März, auch nicht verhindern wollte. Aber ich glaube, es gibt noch einen anderen Punkt. Innerhalb des Spektrums der Unterstützer von Sharaa, diese Milizen, die letztendlich ihm auch zur Macht verholfen haben, gibt es eben viele, die der Ansicht sind, dass die Alawiten nicht Teil dieser Gesellschaft sind, dass sie Profiteure und Unterstützer des Assad-Regimes gewesen sind und dass sie deswegen eigentlich in Syrien nichts verloren haben und dass sie deswegen vertrieben gehören, um das Mindeste zu sagen. Die Alawiten sind nicht nur wirklich zwischen Hammer und Amboss, sondern auch in einem Selbstfindungsprozess, weil sie so vereinnahmt wurden von dem Assad-Regime. Und worauf ich gerne hinweisen möchte, was mir sehr wichtig ist, weil ich mit dieser alawitischen Gemeinschaft viel zu tun hatte in den letzten Jahren, ist, die sind genau ein Beispiel für das, was ich eingangs erklären wollte, für den Zusammenhang zwischen der gesellschaftlichen Diversität und der Antike. Die alawitische Doktrin, die alawitische Weltanschauung, die eine islamische ist, die hat so viele antike Elemente. Sie erlaubt uns einen Blick, einen vagen Blick in die Art und Weise, wie Menschen in der Spätantike, aber auch im Mittelalter sich die Welt vorgestellt haben. Sie hat davon viel mehr bewahrt. Und sie ist eine spirituelle Weltanschauung, die auf islamischen Prinzipien basiert. Und die Frage, sind die Aleviten Muslime oder nicht, das ist eine Frage, die in Syrien sehr kontrovers diskutiert und behandelt wird. Aber letztendlich sind sie Teil der islamischen Familie und sie sind aber darüber hinaus noch viel mehr. Und was ich eben interessant finde, ist, dass diese positive Bedeutung, diese positive Betrachtung, diese Neugier, die muss erst noch geweckt werden. Denn bisher sind die Aleviten vor allem mit Missachtung, Unverständnis konfrontiert.
Also da zeigt sich diese Tradition der Toleranz gegenüber verschiedenen Gruppierungen, an die knüpft man gerade noch nicht an. Hat sich denn das neue Regime schon in irgendeiner Form positioniert, wie es mit den Welterbestätten umgehen will, die ja auch für dieses Symbol stehen?
Ich glaube, gestern hat Ahmad Shara ja die Zitadelle von Aleppo besucht. Und die Zitadelle von Aleppo ist eines der imposantesten mittelalterlichen Bauwerke, die ich kenne. Wer die Zitadelle von Aleppo beherrscht, der beherrscht Syrien. Der Sturm auf Aleppo, die Eroberung von Aleppo durch die Milizen unter dem Kommando von Ahmad Shara war letztendlich der Moment, wo die Machtübernahme in Syrien begonnen hat. Ich habe selber Orte gesehen, wo diese Milizen Zielschießen geübt haben. Und das war nicht nur in Palmyra, sondern das war auch in Simeonskloster, also eine andere wirklich sehr beeindruckende Anlage, die auch Teil eines Welterbes ist. Und da sieht man wenig von Respekt gegenüber dem antiken Schätzen. Aber ich denke doch tatsächlich, dass das auch international verhandelt werden muss und dass die internationale Gemeinschaft, auch die Unterstützer Syriens, da stärker drauf bestehen müssen und sagen, wenn ihr die Wirtschaft dieses Landes auf Vordermann bringen wollt, dann müsst ihr das auch priorisieren und dann müsst ihr die Bedeutung verstehen. Das ist aber für viele von diesen gerade bewaffneten Gruppen nicht nur keine Priorität, sondern das erfordert ein Umdenken. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, das denen, ohne zu sehr belehrend aufzutreten, auch zu vermitteln. Und nicht mit westlichen Vermittlern, sondern eben Syrer selber, die das so sehen.
Also das Ausland spielt da eine große Rolle. Auch Deutschland ist da ja sehr aktiv, deutsche Archäologen. Aber auch hier in Berlin sitzt ja das Syrian Heritage Archive Project, zum Teil von syrischen Flüchtlingen auch gegründet, das Hunderttausende von Fotos, Filmen, Satellitenbildern gesichert hat von diesen Welterbestätten. Ist es wichtig, dass wir uns auch von hier aus, von Deutschland aus, dass sich auch deutsche Archäologen um das syrische Welterbe kümmern? Ah, hier geht gerade ein Gewitter runter, deswegen grummelt es im Hintergrund, nicht wundern.
Ich glaube, dass das Naheliegendste überhaupt ist, dass man das gemeinsam tut. Und es gibt so viel, es liegt ja so viel Wissen und so viel Expertise dazu vor, insbesondere in Deutschland, dass es absolut naheliegend ist, dass man mit den Institutionen, nicht nur den finanziellen Mitteln, aber auch mit dem Know-how, was man in Deutschland hat, gemeinsam mit den Syrern das Thema angeht.
Um mal mit einem etwas optimistischen Beispiel zu enden, ganz positive Signale scheint es ja aus der Welterbestätte Aleppo zu geben, aus der Altstadt. Die ist massiv zerstört worden in den Kriegsjahren. Vor allem auch der Souk von Aleppo, der einstmal größte Basar des Orients, wunderschön mit faszinierender Reizüberflutung quasi für alle Sinne. Der liegt komplett in Trümmern, aber in die Altstadt zieht nach und nach wieder mehr Leben ein, richtig?
Ja, da zieht Leben ein und die Altstadt ist natürlich auch ein wichtiges finanzielles Investment. Traditionell ist der Basar von Aleppo, wenn man da als Tourist durchgegangen ist, dann hat man immer gedacht, okay, da wird ganz viel Nippes verkauft, aber letztendlich in den oberen Stockwerken, da wurde richtig Business gemacht. Also die großen Händler waren eben sehr vermögend. In Aleppo wird nicht nur investiert aus Liebe zur Kultur. Wer da investiert, der investiert nicht auf Jahre, sondern auf Jahrhunderte. Denn vieles ist ja ein Familienbesitz und wer einen Laden im Basar hat, der weiß halt einfach, dass er diesen Standort auch noch über Jahrhunderte seinen Nachfahren vermachen kann. Es wird viele Konflikte darüber geben, bei dem Wiederaufbau von solchen kommerziell genutzten Kulturerbestätten, wie die genutzt werden, wer welchen Anspruch hat, wer was zerstört hat. Aber was Aleppo auch zeigt, denke ich, ist, die Aleppiner bilden sich darauf viel ein, aber ich denke zum Teil auch zu Recht, dass sie in der Lage sind, sehr schnell umzuswitchen und Konfliktsituationen für sie selber auch in einer Win-Win-Situation umzudrehen. Und dass sie sehr pragmatisch und sehr einfallsreich und sehr geschäftstüchtig sind. Wenn es in Aleppo nicht gelingen kann, mit dem unglaublichen Potenzial, was diese Stadt hat, dann, glaube ich, kann es nirgendwo in Syrien gelingen. Deswegen ist es, glaube ich, richtig, da jetzt auch das Augenmerk drauf zu richten.
Herr Gerlach, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Daniel Gerlach, Orientalist, Nahostkenner, Chefredakteur des Magazins Zenit, war heute mein Gast in den Wissenswerten von RBB24 Inforadio. Wir haben über die syrischen Welterbestätten und ihre Bedeutung für die Identität des Landes gesprochen. Ich bin Anna Korwis und sage danke fürs Zuhören. Im Programm geht's jetzt weiter mit Nachrichten, Wetter und Verkehr.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieckhafenland. Zwischen Dreieckpankow und Birkenwerder Stau wegen eines Feuerwehreinsatzes auf der rechten Spur. 30 Minuten Verzögerung hier. A13 Berlin Richtung Dresden. Vorsicht zwischen Bestensee und Großköris. Behinderungen nach einem Unfall auf der linken Spur. Es ist recht voll auf den Autobahnen und Bundesstraßen, vor allem in Richtung Berlin. Und am längsten dauert es aktuell auf der A11 ab Pfingstberg, auf der A12 an der Grenze, auf der A13 ab Dreieck Spreewald, A19 ab Röbel und auf der A20 ab Prenzlau Süd. Geduld benötigen Sie außerdem auf der A2 Richtung Magdeburg zwischen Brandenburg und Sieesa, auf der A9 Richtung Leipzig ab Kleinmarzehns, auf der westlichen A10 in beiden Richtungen zwischen Dreieckwerder und Berlin-Spandau und auf der A24 in beiden Richtungen zwischen Dreieck-Wittstock und Fehr-Berlin. Stadtverkehr Berlin. Auf insgesamt 20 Routen geht es heute bei der ADFC-Sternfahrt zum Großen Stern. Rechnen Sie bitte überall mit Behinderungen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 15 Uhr mit Kerstin Reinsch. Guten Tag. Die Ukraine schickt morgen eine Delegation nach Istanbul zu Gesprächen mit Russland. Präsident Zelensky hat bestätigt, dass Verteidigungsminister Umerov sie anführen wird. Bisher hatte er offen gelassen, ob die zweite direkte Gesprächsrunde zustande kommt. Jetzt schrieb er, die Priorität der Ukraine sei es, eine vollständige und bedingungslose Waffenruhe zu erreichen. Russland stellt allerdings bislang Bedingungen für eine Feuerpause, unter anderem, dass währenddessen keine Waffen an die Ukraine geliefert werden. Bei der Präsidentschaftswahl in Polen zeichnet sich eine rege Wahlbeteiligung ab. Bis zum Mittag haben laut der Wahlkommission rund ein Viertel der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Das sind etwas mehr als bei der Wahl 2020. Bei der Stichwahl treten der liberale Oberbürgermeister von Warschau, Trzaskowski, und der rechtsnationale Kandidat Nawrocki an. Sie gilt auch als richtungsentscheidend in Bezug auf die EU. Nach dem Brand in einem Krankenhaus in Hamburg fordert die Deutsche Stiftung Patientenschutz einen besseren Brandschutz. Der Vorstand der Stiftung Brüsch sagte, nötig sei eine gesetzliche Pflicht zur Installation von selbstständig arbeitenden Löschanlagen in sämtlichen Patienten- und Personalzimmern. In Hamburg sind bei einem Klinikbrand in der Nacht 3 Menschen gestorben, Dutzende wurden verletzt. In Deutschland haben Frauen nach einer Fehlgeburt jetzt früher als bisher Anspruch auf Mutterschutz. Ein entsprechendes Gesetz tritt heute in Kraft. Nicole Markwald aus dem Hauptstadtstudio.
Allgemein gilt, je länger die Schwangerschaft bestand, desto länger ist auch die benötigte körperliche Erholungszeit. Das heißt konkret, ab der 13. Schwangerschaftswoche können Frauen, wenn sie wollen, 2 Wochen Mutterschutz haben. Ab der 17. Schwangerschaftswoche sind es 6 Wochen. Kommt es ab der 20. Schwangerschaftswoche zu einer Fehlgeburt, besteht Anspruch auf 8 Wochen Mutterschutz. Bislang waren in der Regel Erstfälle ab der 24. Schwangerschaftswoche erfasst.
Bundespräsident Steinmeier hat in Hamburg die Gewinnerinnen und Gewinner des Wettbewerbs Jugend forscht ausgezeichnet. Ein Preis ging auch nach Berlin. Ein 20-Jähriger hat ein Verfahren entwickelt, um mit Hilfe von KI unvollständige MRT- und Röntgenaufnahmen zu ergänzen. Steinmeier sagte bei der Preisverleihung, Deutschland müsse besser darin werden, dass junge Menschen ihr Potenzial ausschöpfen können, unabhängig vom familiären Hintergrund.